Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute reden wir über die Pflanzen, die buchstäblich im Schatten stehen, die Zwischenfrüchte, die du bisher vielleicht eher als Begrünung zwischen den Hauptkulturen nutzt. Aber Achtung, Zwischenfrüchte sind kein Lückenfüller. Sie sind wie das Multitool in deinem Ackerbaukasten. Was steckt hinter diesem Werkzeug? Darüber spreche ich heute mit unserem Experten Stefan Fee von der Beratung für Naturland. Schön, dass du da bist.
Hallo Celine.
Jetzt mal so als kleine Eisbrecherfrage. Wenn du eine Zwischenfrucht wärst, welche wärst du und warum?
Oje, das ist ja schwierig. Naja, also die Zwischenfrucht ist ja vielfältig. Ob man sich da eine einzelne Kultur rausbinden könnte, aber ich wäre, glaube ich, eine Leguminose. Irgendein Sommerklee oder sowas.
Verständlich, gute Wahl. Wir wollen jetzt natürlich erstmal grundsätzlich reinsteigen in das Thema, warum Zwischenfrüchte gerade im Ökolandbau so wichtig sind. Also kannst du da so ein paar Punkte aufführen für alle, die vielleicht jetzt doch noch nicht so ganz mit dem Zwischenfruchtanbau bewappnet sind, einfach um alle nochmal abzuholen.
Ja, also der Zwischenfruchtanbau, der hat natürlich ganz viele Vorteile und nur ganz wenige Nachteile. Also wirklich nur spezifisch regionenabhängig können wir da über Nachteile sprechen. Ansonsten ist eigentlich die Zwischenfrucht so oft wie möglich eines der Kernpunkte bei uns. Das Wichtigste ist eigentlich, dass wir eine Bodenbedeckung nach der Ernte haben. Und das macht vor allem, wir merken es ja jetzt auch bei dieser heißen Witterung, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Denn gerade im Hinblick auf Humus und Humusabbau unter solchen heißen Bedingungen, wie wir sie jetzt aktuell dann haben, wenn dann die Getreideernte startet, ist ein ganz zentrales Thema. Und da den Boden kühl zu halten, ist ganz wichtig. Und dann, wenn es ein bisschen weiter in den Herbst reingeht, dann kommt natürlich auch die Erosion dazu. Und auch da erfüllt die Zwischenfrucht wieder eine ganz wichtige Funktion, einfach um durch die Bewurzelung des Bodens auch die Erde bei uns in der Fläche zu halten, damit wir auch weiterhin eine Grundlage zum Produzieren haben. Und daneben gibt es natürlich noch viele kleine andere Funktionen, aber das sind mal so ziemlich die zentralen, die wir brauchen. Und dann kann sie uns natürlich auch unterstützen beim Nährstoffmanagement. Wie ja gerade schon erwähnt, die Sommerleguminose. Wir können natürlich schon kleebetonte oder leguminosenbetonte Zwischenfrüchte anbauen, die uns helfen, Stickstoff zu sammeln. Wir können aber auch eine Zwischenfrucht dazu verwenden, Nährstoffe zu erschließen, Nährstoffe in der Fläche zu halten. Gerade eben, wenn wir dann eine längere Phase haben, wo keine Hauptkultur auf der Fläche steht, wo der Boden vielleicht unbedeckt ist.
Zu dem Thema Auswahl der Zwischenfrucht, welche Rolle spielt denn da die Durchwurzelung und das Bodenleben?
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt Zwischenfruchtmischungen, die haben irrsinnig viele Komponenten. Es gibt auch Zwischenfrüchten, die haben nur ein paar Komponenten. Und für uns ist es wichtig, dass bestimmte Funktionsmuster in der Zwischenfrucht erfüllt sind. Also da kann man natürlich den Ansatz wählen, wie man es von der Durchwurzelung her sieht. Also da hilft es auch, wenn man zum Beispiel mal eine Zwischenfruchtmischung dann auf dem Acker stehen hat und einfach mal mit dem Spaten verschiedene Pflanzen ausgräbt. Wie wurzeln die denn eigentlich, dass man sich's vorstellen kann? Und dann geht es natürlich darum, dass wir auf der einen Seite den Boden möglichst vielschichtig durchwurzeln, dass wir also in den verschiedenen Schichten Wurzeln drin haben, im Oberboden. Eine Komponente mit einer Pfahlwurzel ist auch immer ganz sinnvoll. Und dann geht es natürlich auch darum, wie können die Wurzeln mit dem Boden agieren. Also der Klassiker dabei ist die Phacelia, die dann auch sehr gut Phosphat aufschlüsseln kann und uns damit auch hilft, durch ihre Wurzelausscheidungen schon mal Nährstoffe für die Folgekultur zu erschließen. Und so kann ich mir eben dann die Zwischenfrucht zusammenstellen. Und die Mischung an sich ist da ganz entscheidend. Wir brauchen es nicht zu vielfältig, aber wir müssen für jeden Funktionsbereich was dabei haben.
Das klingt auch ganz danach, als ob du ein Befürworter der Mischungen wärst, weil es gibt ja theoretisch auch die Möglichkeit, zum Beispiel nur einen Alexandrinerklee oder allgemein eine Kultur auszubringen. Aber dann üblich sind ja in den Mischungen zum Beispiel fertige Mischungen, Landsberger Gemenge oder es selbst zu mischen. Warum ist die Mischung so von Vorteil?
Naja, das ist relativ einfach zu beantworten und jeder, der Zwischenfrüchte anbaut, der kennt es. Man sät die gleiche Mischung aus und in 5 Jahren hat man 5 verschiedene Bestände dastehen. Es ist einfach so, dass wir unterschiedliche Bedingungen nach der Ernte da haben. Wir haben mal ein Jahr, wo vielleicht die Mineralisierung vom Stickstoff im Frühjahr spät kam und wo wir nach der Getreideernte viel freien Stickstoff haben. Da profitieren dann natürlich Pflanzen, die einen hohen Stickstoffbedarf haben. Also zum Beispiel eben, das sind dann Mischungen, die wahnsinnig schnell gelb blühen, weil der Senf halt einfach sich über den Stickstoff freut. Und dann haben wir wiederum Jahre, in denen vielleicht der Boden relativ leer ist, wo dann die Kleekomponenten sich eher freuen. Und so kann es ganz unterschiedliche Bedingungen geben nach der Ernte. Und wenn ich natürlich dann 3, 4, 5 Komponenten in der Mischung habe, dann ist immer was dabei, was den Bedingungen zu der Zeit entspricht. Und dann habe ich auf jeden Fall immer einen ausreichend guten Zwischenfruchtbestand.
Würdest du dann eine Mindestanzahl in den Mischungen an Mischungspartnern empfehlen, weil du jetzt gerade 3, 4, 5 gesagt hast? Also gibt es da irgendwie eine Grenze oder?
Ja, also ich würde mal sagen, so ab 3 Komponenten, die ihre unterschiedlichen Funktionen erfüllen, geht's los. Also da können wir einen Stickstoffsammler dazu nehmen, eine Leguminose, den Stickstoff aufnehmen kann und dann noch irgendeinen Bestandsbildner. Das wäre dann schon ganz gut.
Gibt's da dann allgemein auch irgendwie, wenn man es jetzt ein bisschen allgemeiner betrachtet, bei leichteren und schwereren Böden Unterschiede, die du auf jeden Fall beachten würdest?
Naja, also es gibt natürlich schon Pflanzen, die auch auf unterschiedlichen Böden besser zurechtkommen. Also da kann man schon dann ein bisschen auf den Standort schauen, ob ich jetzt einen Sandboden habe oder ob ich jetzt einen schweren Boden habe. Allerdings haben wir ja meistens doch auch nach der Getreideernte eine Stoppelbearbeitung, die vorausläuft. Also wir haben meistens schon gute Bodenbedingungen und eine kurze Vegetation, dass der Standortfaktor jetzt nicht so entscheidend ist wie bei einer langstehenden Hauptkultur. Aber es kann natürlich schon Pflanzen geben, die am Standort besser wachsen. Aber das muss man auch ein bisschen für sich ausprobieren, bis man dann seine eigene Hofmischung hat vor den verschiedenen Kulturen.
Apropos Hofmischung, wie finde ich denn die passende Zwischenfrucht für mich?
Naja, das Angebot ist ja mittlerweile riesig und nicht jeder wird mit den Fertigmischungen glücklich. Also es kann durchaus sein, dass man eben für seine eigene Fruchtfolge durchaus dann selber mischen muss. Also es gibt da so ein Beispiel, was mir einfällt. Hier bei uns gibt es ja so einen Vertragsanbau für Sonnenblumen. Und es ist aber leider so, dass in ganz vielen Fertigmischungen momentan die Sonnenblume drin ist. Auch wenn das nur 1%, 2% sind, aber sie ist mit drinnen. Und da muss ich halt eben aufpassen, alles das, was ich in der Zwischenfrucht an Kulturen anbaue, das darf ich nicht als Hauptkultur anbauen und umgekehrt. Also wenn ich jetzt natürlich die Sonnenblume in der Hauptkultur anbaue, dann natürlich darf ich sie nicht in die Zwischenfrucht setzen. Genauso ist es oder noch viel schlimmer ist es bei den Körnerleguminosen, da wenn ich natürlich die Erbse als Hauptfrucht und als Zwischenfrucht habe, schaukelt sich natürlich ganz schnell das Krankheitspotenzial nach oben und dann habe ich keinen Spaß mehr am Erbsenanbau.
Dann würden wir jetzt weiterkommen und wirklich spezifisch je nach Fruchtfolge anschauen, welche Zwischenfrüchte da Sinn machen. Wenn wir uns jetzt mal auf die frühen Sommerungen beziehen, zum Beispiel jetzt eben vor Sommergerste. Was würdest du da empfehlen, bezogen auf Zwischenfruchtmischung, Aussaatzeitpunkt?
Die frühen Sommerungen, die wollen natürlich doch, also da will ich mir natürlich das Fenster offen halten, dass ich da relativ bald schon säen kann, gerade auch in frühsommertrockenen Lagen. Und will natürlich auch schauen, dass ich wassersparend unterwegs bin. Das heißt, an der Stelle macht natürlich eine abfrierende Zwischenfruchtmischung viel Sinn. Und da kommt es ein bisschen auf die Fruchtfolgestellung an, aber in der Regel macht es durchaus Sinn, vor der frühen Sommerung, eine leguminosenbetonte Zwischenfrucht zu bauen, wenn das jetzt ein Getreide ist, wie Sommergerste oder Hafer. Einfach um da nochmal ein bisschen Stickstoff ins System zu bringen. Das können dann eben Sommerkleearten sein wie Perserklee, Alexandrinerklee, Sparrigerklee, Und dann eben noch ein bisschen was außenrum, zum Beispiel eben eine Phacelia, die mir Phosphat mobilisiert, oder durchaus auch, also es gibt ja immer wieder die Diskussion um den Senf und um den Ölrettich. Man kann reine Senfbestände, die machen jetzt relativ wenig Sinn, aber man kann eben durchaus ein halbes bis ein Kilo Senf und Ölrettich in die Mischung mit reinmischen ohne Probleme. Oder man geht eben dann auch auf eine Kultur, die dem Senf nahe ist, aber doch die Nachteile vom Senf nicht hat, wie zum Beispiel im Sommer Futterraps, der eben den Stickstoff nicht verliert wie der Senf, sondern behält. Und kann damit eben dann eine schöne Mischung gestalten, die dann auch abfriert vor der frühen Sommerung.
Und wie sieht es da mit dem Aussaatzeitpunkt aus? Also kann ich da direkt nach der Ernte eben der Sommerung rein oder wie würdest du das da gestalten?
Genau, also grundsätzlich ja immer so früh wie möglich. Wir merken es ja jetzt schon, auch bei der Aufnahme nehmen die Tageslängen schon wieder ab. Und das wird dann immer stärker, wenn wir weiter in den Herbst reinkommen. Und deswegen natürlich so früh wie möglich. Aber es gibt noch einen zweiten Faktor neben der Tageslänge. Ich muss natürlich auch schauen, wie schaut meine Bodentemperatur aus und habe ich denn noch Restfeuchte nach der Getreideernte, um auch einen Zwischenfruchtbestand zu etablieren. Habe ich natürlich irgendwie Bodentemperaturen über 30 Grad, dann gibt es nur noch wenige Kulturen, die keimen, wie zum Beispiel die Hirsearten, die keimen dann noch. Und dann muss ich natürlich schauen, auch in welcher Tiefe habe ich noch die Restfeuchte. Also es kann dann durchaus Sinn machen, dass ich vielleicht eben eine flache Pflugfurche mache, um feuchten Boden nach oben zu bringen. Kann aber auch sein, dass ich sage, okay, ich warte noch 2-3 Wochen, da ist eine Regenphase gemeldet oder relativ wahrscheinlich und sähe sie dann aus. Es gibt natürlich unterschiedliche Zeitpunkte für die Arten. Also die Arten, die wir in den Zwischenfrüchten aussäen, das sind ja eigentlich alles Sommerungen. Das heißt, die werden normalerweise, wenn ich es jetzt als Reinkultur anbauen würde, irgendwann spätestens im April ausgesät. Das heißt, je später wir in den Herbst reinkommen, desto weniger mögen die das. Man merkt es immer ganz gut am Sommerklee, am Alexandrinerklee. Wenn es dem zu kalt wird nachts, dann lagert der Anthocyane ein. Also dann kriegt er so rote Flecken an den Blättern. Und dann weiß man immer ganz gut, oh, dem ist es eigentlich schon fast ein bisschen zu kalt nachts. Und von daher so früh wie möglich, aber durchaus nicht rein nach Kalender, sondern auch schauen, dass die Zwischenfrucht auch aufgeht, dass sie genug Wasser hat.
Sehr gut zu wissen auf jeden Fall. Wenn wir es jetzt im Vergleich dazu bei den späten Sommerungen uns anschauen, die Unterschiede, wo liegen die?
Genau, also bei den späten Sommerungen, da kann ich dann natürlich schon auch eine teilabfrierende oder eine winterharte Mischung nehmen, weil ich dann einfach mehr Zeit habe im Frühjahr. Man muss da nur aufpassen, also die Zwischenfrucht, die braucht natürlich schon auch Wasser, um zu wachsen. Und es kann halt dann sein, dass für die späte Sommerung mir ein bisschen Wasser ausgeht. Das heißt also, das macht wirklich nur Sinn, wenn ich in der Regel genug Wasser habe. Also der Klassiker ist Landsberger Gemenge vor Silomais zum Beispiel. Da habe ich dann einen super ersten Schnitt oder einen super Schnitt im Frühjahr von dem Landsberger Gemenge noch. Aber dann kann es halt sein, dass vielleicht der Mais nur 1,50 Meter hoch wird, weil er zu viel Wasser gebraucht hat. Und dann habe ich in Summe trotzdem nicht genug Futter im Silo. Genauso kann das auch vom Soja passieren. Wenn ich da eine Zwischenfrucht habe, die mir zu viel Wasser gebraucht hat, dann kann der Soja da durchaus auch ein bisschen zickig reagieren, weil der will ja auch Wasser zur Blüte, damit er dann seinen Ertrag festlegt. Und wenn ich dann natürlich das ganze Wasser mit der Zwischenfrucht verbraucht habe, dann habe ich mir einen Nachteil bei der Folgekultur geschaffen. Insofern macht es da durchaus Sinn, wer sich da rantasten will, erst einmal mit einer teilabfrierenden Mischung zu arbeiten, die ein paar Komponenten hat, die winterhart sind, aber eben auch vielleicht dann Komponenten nehmen, die man kennt, also keine Winterwicke, sondern eher eine Wintererbse zum Beispiel, die ich dann auch sicher wieder wegbringe.
Wir würden dann weiterkommen zu den Leguminosen, also was wir da an Zwischenfrüchten, also vor Leguminosen, was wir da machen können. Da gibt es ja auch wieder zum einen früh die Erbse und zu dem späten Zeitpunkt quasi die Sojabohne. Vielleicht kannst du da auch nochmal erläutern, worauf da zu achten ist.
Ja, bei den Leguminosen ist es ja dann wieder ganz anders. Also da wollen wir ja eigentlich möglichst wenig Stickstoff, den die Leguminose dann vorfindet, damit die auch angeregt ist, dass die richtig Stickstoff fixiert. Also wir machen da auf keinen Fall irgendeine Leguminose rein, sondern wir gehen dann her und nehmen da Pflanzen rein, die wirklich gut Stickstoff binden und aufnehmen können. Also ich habe da schon den Sommerfutterraps erwähnt. Der wäre da zum Beispiel eine schöne Pflanze, die viel Stickstoff aufnehmen kann. Auch zum Beispiel Hirsearten, Sorghum oder Sudangras, die können eben relativ schön und schnell das Ganze aufnehmen. Man könnte eben dann auch über Gräser sprechen wie Rauhafer oder Sandhafer, die dann eben einfach viel Masse bilden und Stickstoff aufnehmen. Und dann natürlich auch die Phacelia. Leguminosen sind ja doch, lieben ja Phosphat und Kali und haben da auch einen gewissen Bedarf. Da auch wieder ein bisschen Phosphat zu mobilisieren, macht auch eine Phacelia da noch Sinn.
Wenn wir jetzt Rauhafer und Kulturhafer vergleichen, besteht da eine Rostgefahr im Herbst? Kannst du das vielleicht noch mal erläutern, oder?
Ja, also das ist ja ein Problem, dass der, wenn ich den Kulturhafer nehme, der neigt ja dann dazu, wenn wir gerade so trockene, warme Phasen im Herbst haben, dass der dann berostet. Und der Rauhafer, der hat es eben nicht. Also da macht es durchaus Sinn, den zu nehmen und nicht auf den Hafer, auf den Kulturhafer zu setzen, den man eh noch übrig hat. Das ist da eben der feine Unterschied. Also da wirklich auf die zurückgreifen, aber man kann sich die natürlich auch immer schauen, dass man sowas dann auch vielleicht in der Mischung bekommt als Basis, dass man eben dann mit ein paar Komponenten, es gibt ja durchaus einfache Mischungen mit Rauhafer, Phacelia und vielleicht noch ein bisschen Senf, dass man sowas dann als Basis bekommt und dann noch das, was man zusätzlich reinmischen will, dann eben noch mit dazu mischt als Einzelkomponenten.
Wenn ich jetzt in der Zwischenfrucht eine Ackerbohne hätte, bedeutet das dann eine längere Anbaupause zur nächsten Leguminose?
Ja, also auch wenn ich die Leguminose als Zwischenfrucht anbaue, habe ich natürlich dann diese Leguminose gesetzt. Und egal, ob das jetzt die volle Aussatzstärke ist oder ob die nur mit 5% in der Mischung drin sind, sie war auf jeden Fall auf der Fläche und kann eben auch Krankheiten weitertragen. Und wenn ich als Berater auf einen Betrieb komme, der Probleme mit Fußkrankheiten hat bei den Körnerleguminosen, dann finden wir in der Regel irgendeine Zwischenfruchtmischung, die da war mal und diesen Zeitraum unterbrochen hat. Also es ist ganz oft und auf den ersten Blick sagen die Betriebe dann immer, nee, haben wir nie gemacht, aber es waren halt eben nur 2% drin oder 3%. Und auch da kann es dann schon zum Problem werden.
Passend dazu wären wir jetzt auch schon da bei dem Punkt Probleme. Vielleicht fallen dir da auch noch allgemein Punkte ein, die du in deinem Beratungsalltag quasi schon erlebt hast, außer jetzt das mit der Fußkrankheit, wo du sagst, die kann man einfach relativ einfach vermeiden, wenn man da so ein paar Punkte beachtet.
Ja, also der wohl wichtigste Punkt, und den will ich jetzt nochmal sagen, auch wenn er schon mal gefallen ist, ist wirklich der Zwischenfrucht und Hauptkultur, das darf einfach nicht das Gleiche sein. Und da gilt es eben auch, dass man sich ein bisschen Gedanken drüber macht, welche Kulturen sind miteinander verwandt oder haben das gleiche Wirtsspektrum. Also zum Beispiel die Sojabohne und die Sonnenblume. Die haben eben auch beide die Chance, dass sie von Sclerotinia infiziert werden. Das bedeutet in der Sojabohnenfruchtfolge auch keine Sonnenblume in der Zwischenfrucht. Und das nächste ist, wir müssen auch auf die Saatgutherkünfte achten. Also wir haben da oftmals die Probleme, dass wir ja bei den Zwischenfrüchten wärmeliebende Kulturen anbauen. Und dass diese Arten oftmals auch von weiter weg herkommen. Und gerade so Rammtillkraut ist da der Klassiker. Das kann halt eben auch zum Beispiel die Kleeseide dabei haben. Und das ist natürlich für uns im Ökolandbau ein Riesenthema, wenn ich mir dann die Kleeseide einschleppe und dann die in ein paar Jahre später meine Kleebestände befällt. Dann habe ich da natürlich auch wieder das Problem. Deswegen empfehle ich dir das Rammtillkraut zum Beispiel gar nicht mehr so eigentlich in den Zwischenfrüchten. Und wenn ich das wirklich nehmen möchte, aus einem bestimmten Grund, dann wirklich schauen, dass das eine gute Herkunft ist.
es gibt ja nicht nur allgemein jetzt das Krankheitsbild quasi als Problemfall, sondern auch, dass die Zwischenfrucht einfach nicht aufläuft oder meiner Hauptkultur dann im Nachgang einfach ein Problem macht. Wie du es vorhin auch schon hattest mit Landsberger Gemenge und danach eben Silomais. Wo sind da die Punkte?
Also man muss natürlich auch immer schauen, was für Komponenten man in die Zwischenfrucht reinschmeißt. Also beim Landsberger Gemenge zum Beispiel, das ist natürlich darauf ausgelegt, dass das im Frühjahr grün genutzt wird. Und da sind da Komponenten dabei, die ich halt einfach auch nicht mehr losbringe. Also zum Beispiel die Winterwicke mit ihrer Hartschaligkeit am Samen. Wenn die aussamt, dann keimt die halt nicht sofort wieder, sondern die keimt über Jahre hinweg. Und auch Weidelgräser können zum Problem werden, dass die eben meinen Bestand durchsetzen. Deswegen muss ich da immer aufpassen, dass ich mir keine Problempflanzen beihole, die dann eben mir über Jahre hinweg Probleme machen. Es gibt da Betriebe, die seit 10, 15 Jahren mit Weidelgras im Getreide kämpfen, weil sie es einmal in der Zwischenfrucht oder in der Kleegrasmischung hatten. Und genauso wichtig ist es dann aber auch, wenn ich die richtige Mischung habe, dann ist die meistens auch nicht ganz billig, sondern sie kostet ein bisschen Geld. Dann muss ich die natürlich auch schon richtig säen. Also egal, ob das eine einfache Zwischenfrucht für 60 Euro am Hektar ist oder eine, wo ich dann 120 Euro ausgebe. Es ist auf jeden Fall erstens einmal Geld, was ich ausgebe, und ich säe die ja nicht ohne Grund. Ich will ja, dass die Zwischenfrucht aufgeht. Also muss ich die auch mit der Sämaschine säen. Einfach um eine Ablage zu garantieren, damit da auch sicher was aufläuft. Wenn ich jetzt die Zwischenfruchtmischung mit dem Striegel aussähe, da kann ich so grob davon ausgehen, dass ein Drittel zu flach liegt, ein Drittel liegt zu tief und ein Drittel liegt genau richtig. Also habe ich zwei Drittel an Saatgut verschenkt. Und das ist einfach was man oft sieht und was aber doch man sich dann überlegt, nee, ich will doch eigentlich eine richtige Zwischenfrucht, dann muss die ja richtig gesät werden.
Und wenn man jetzt, weil du auf Weidelgras auch eingegangen bist, da wäre es jetzt nicht die Lösung zu sagen, vor bestimmten Kulturen, dass ich dann auf das Weidelgras quasi verzichte.
Genau, also wobei, also da geht es nicht um bestimmte Kulturen, da muss man echt sagen, also solche Geschichten am besten komplett rauslassen. Es gibt natürlich auch Gräser, die man leichter wieder losbringt, aber man muss sich immer auch überlegen, warum will ich Gräser denn überhaupt in die Zwischenfrucht reinmachen? Wir bauen ja doch alle relativ viel Getreide an und damit eh schon viele Gräser in der Fruchtfolge. Von daher macht da bei der Zwischenfrucht es durchaus auch mal Sinn, ganz andere Kulturen anzubauen. Also wer jetzt zum Beispiel nie Sonnenblumen anbaut, weil er einfach da eine starke Getreidefruchtfolge hat, für den bietet sich da die Chance, mit einer Sonnenblume in der Zwischenfrucht zu agieren. Genauso gibt es Betriebe, die keine Körnerleguminosen anbauen, die eben nur Kleegras und andere Früchte anbauen im Getreide dann. Die können natürlich wunderbar eine Erbse oder eine Ackerbohne oder eine Lupine oder eine Ficke in die Zwischenfruchtmischung reingeben, ohne dass es da irgendwelche Probleme gibt.
Du hattest ja gerade auch schon angesprochen, womit man quasi indirekt ein bisschen Geld verlieren kann, ist, wenn man eben sich nicht dran hält an den richtigen Aussaatzeitpunkt und schaut, dass das halt gut etabliert ist, dann die Zwischenfrucht in der Mischung. Allgemein kann man sagen, dass sich der Aufwand mit der Zwischenfrucht auch finanziell lohnt. Gibt es da bestimmte Förderungen? Kannst du da ein bisschen was sagen, was da die Möglichkeiten sind?
Ja, eine Zwischenfrucht, die sich gut entwickelt, die lohnt sich natürlich immer für die ganze Fruchtfolge. Aber es gibt natürlich auch verschiedene Institutionen, die sich der positiven Effekte der Zwischenfrüchte bewusst sind. Und so gibt es durchaus den ein oder anderen Wasserversorger, der durchaus bereit ist, Förderungen aufzulegen für die Landwirtschaft, für Betriebe, die Zwischenfrüchte anbauen. Aber Zwischenfrüchte können natürlich auch einen Vorteil haben für die Biodiversität. Und da können wir natürlich auch durchaus unser Naturland-Förderprogramm Artenvielfalt erwähnen, wo wir zum Beispiel dann eben für überwinternde Zwischenfrüchte, die dann zum Beispiel auch Schutz für Wildtiere im Winter bieten, da durchaus auch eine zusätzliche Förderung anbieten können. Und so gibt's da ganz viele positive Beispiele, die einem dann den Zwischenfruchtanbau noch zusätzlich erleichtern und schmackhaft machen, für die, die Vorteile nicht ohnehin schon erkannt haben.
Genauso sehe ich das auch. Was natürlich auch bei vielen immer so ein bisschen Thema ist, ist der Umbruch der Zwischenfrüchte. Was kannst du da an Tipps rausgeben?
Der Umbruch ist natürlich dann nochmal genauso herausfordernd wie das Etablieren. Man muss immer schauen, was habe ich für eine Mischung. Also bei den abfrierenden Mischungen ist es natürlich relativ einfach. Herausfordernder wird es dann, wenn ich zu teilabfrierenden oder gar winterharten Mischungen komme, dann muss ich natürlich schauen, wie ich die Grünmasse dann auch entsprechend eingearbeitet kriege. Dabei muss man immer grundsätzlich schauen, dass man keine grüne Matte sauber unten reinarbeitet. Also es gibt da noch manchmal wirklich Betriebe, die dann einen reinen Senfbestand unten reinpflügen als Matte und das fault dann natürlich da unten drin. Und dann wundere ich mich, warum dann das Wintergetreide oder das Sommergetreide im Frühjahr irgendwann gelb wird, einfach weil unten die Bodenprozesse gestört sind.
Und was muss ich dann beachten, um diese Fäulnis, wie du es gerade angesprochen hattest, zu vermeiden?
Dass ich die Rotte auch gezielt steuere, also dass ich eben das Pflanzenmaterial von der Zwischenfrucht gut mit Erde vermische, damit einfach auch diese Verrottungsprozesse gut in Gang kommen, damit ich eine möglichst große Oberfläche habe, damit das Ganze auch zusammenwirken kann. Und ich muss natürlich auch schauen, da gibt es auch Bodenunterschiede. Es gibt gute Böden, die können eine zum Beispiel abfrierende Zwischenfrucht sehr gut verdauen, einfach über ihr Bodenleben, über das, was an organischer Substanz verarbeitet wird. Da bin ich schon auf Betriebe gekommen, da war die Zwischenfruchtmischung komplett umgesetzt. Also da war wirklich kaum noch was auf der Oberfläche, alles von den Regenwürmern in die Tiefe gezogen. Es gibt natürlich auch flachgründige Standorte, wo das Material wirklich aktiv eingearbeitet werden muss, damit ich da dann gut damit umgehen kann.
Und wie wird die Zwischenfrucht dann tatsächlich in der Praxis umgebrochen?
Es gibt Betriebe, die arbeiten da mit dem Pfluch, mit Vorschälern, um das gut einzumischen. Es gibt Betriebe, die arbeiten mit Scheibenehe, mit Grupper. Was aber auch sehr gut funktioniert, ist gerade auch bei den abfrierenden Komponenten einfach dann auch bei Frost zum Beispiel mal mit der Walze drüber fahren, damit die Stängel schon aufbrechen. Das funktioniert gerade eben bei holzigen Pflanzen ganz gut, die dann schon stärker verholzt sind. Da brauche ich dann aber schon auch viel Frost, damit es funktioniert. Also so ja -8. Das haben wir jetzt auch nicht mehr so oft. Und man muss auch schauen bei der Einarbeitung, auch wenn ich jetzt mal eine Nacht mit -5 oder -8 habe, durch den dichten Pflanzenbestand habe ich dann noch keinen tragfähigen Boden. Also auch da muss man dann wieder aufpassen, dass man dann nicht eine tolle Zwischenfrucht hatte und dann aber beim Umbruch Bodenverdichtungen reinschmiert ohne Ende.
Was würdest du Regionen mit Frühjahrstrockenheit allgemein empfehlen, damit halt wirklich auch die Folgekultur noch entsprechend gut versorgt ist, jetzt auf das Thema Wasserversorgung bezogen?
Ja, bei frühjahrstrockenen Regionen, da muss man natürlich schon eine abfrierende Zwischenfrucht machen und dann vielleicht mal in Richtung teilabfrierend gehen. Aber auch das kann meistens schon wirklich dann zum Problem werden, wenn ich im Frühjahr dann nicht die passende Witterung habe zum Einarbeiten. Also da brauche ich dann schon mal Nachtfrost oder einen tragfähigen Boden. Das habe ich halt meistens in diesen Regionen eher im alten Jahr noch oder dann wirklich zeitig im neuen Jahr, aber meistens dann halt nimmer irgendwo im Februar. Entweder ist es dann sehr nass noch oder es wird dann schon zu trocken. Also in jedem Fall nicht ganz optimal.
Stefan, danke dir. Das war doch ein Rundumschlag, ein kleiner Einstieg in das Thema Zwischenfrüchte. Es wird auf jeden Fall auch noch eine Folge geben, mit der wir uns wirklich mit den Leistungen der Zwischenfrüchte auseinandersetzen. Danke dir. Weitere Informationen zu den Zwischenfrüchten findest du auf jeden Fall auch wie immer in den Shownotes. Schreib uns gerne dein Feedback und Themenwünsche an podcast@naturland-beratung.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind zwei Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.